Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran, aus der dritten Sure, der Sure Ole Imran, den 37. Vers.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
Dass im Heiligen Koran eine Sure Maria, der Mutter Jesu, a.s., gewidmet ist, wissen Sie. Aber auch in anderen Koranversen ist, sie würdigend und ehrend, von ihr die Rede. Wie in diesem, der übersetzt lautet: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott nahm Mariam wohlgefällig an, ließ sie edel und hold heranwachsen und vertraute sie Zacharias an. Wann immer Zacharias in ihre Kammer trat, sah er dort Speise. Er fragte sie: Maria, woher hast du sie? Und sie antwortete: Sie kommt von Gott. Dem Gott möchte, gibt er in aller Großzügigkeit.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 31. Mai 2022, gleich dem 10. Chordat 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von der geehrten Masuma, Friede sei mit ihr. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel NATO – ein Misserfolg. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer. Beachtung interner Kapazitäten wird Sanktionswaffen unbrauchbar machen. Iran. Jüngster IAEA-Bericht ist unfair und spiegelt nicht die Wahrheit wider. Iran wird Anteile an 3 lateinamerikanischen Raffinerien besitzen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer. Beachtung interner Kapazitäten wird Sanktionswaffen unbrauchbar machen. Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans hat die Sanktionen als eine Waffe der Mächte gegen andere Länder bezeichnet und betont, die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf die inneren Kräfte und Kapazitäten wird die Waffe der Sanktionen außer Kraft setzen. Ayatollah Khamenei verwies am Montag während seines Treffens mit dem tadschikischen Präsidenten Emomali Rahmon und der ihn begleitenden Delegation auf die tiefen historischen, religiösen, kulturellen und sprachlichen Ähnlichkeiten zwischen Iran und Tadschikistan hin und bezeichnete die beiden Länder als Verwandte und Brüder. Er bewertete die technischen und technologischen sowie industriellen und wissenschaftlichen Kapazitäten Irans als äußerst potenziell und wichtig, um Tadschikistan zu helfen. Er betonte auch, dass einer der Bereiche der Zusammenarbeit und des Konsens zwischen Iran und Tadschikistan regionale Fragen seien, insbesondere die Situation in Afghanistan. Der tadschikische Präsident Emomali Rahmon brachte seine Zufriedenheit über seine Anwesenheit in Teheran und das Treffen mit dem Oberhaupt der Islamischen Revolution zum Ausdruck, sowie die Hoffnung, dass mit den unterzeichneten Dokumenten die Beziehungen zwischen beiden Ländern noch weiter ausgebaut werden. Rahmon bezeichnete die Sicherheitsbedenken, insbesondere in Bezug auf Afghanistan und die Ausbreitung des Terrorismus, als wichtige Probleme beider Länder und fügte hinzu, wir wollen Frieden und Stabilität und eine Regierung mit allen Ethnien in Afghanistan. Und wir hoffen, dass durch eine verstärkte Sicherheitskooperation zwischen Iran und Tadschikistan die Bedenken ausgeräumt werden können. Iran. Jüngster IAEA-Bericht ist unfair und spiegelt nicht die Wahrheit wider. Das iranische Außenministerium gab an, dass der jüngste Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA über die Lagerbestände an angereicherten Uran des Landes nicht fair ist und nicht die Wahrheit über die Gespräche zwischen Iran und der Agentur widerspiegelt. Said Khatib Zodde bezog sich auf einen vierteljährlichen IAEA-Bericht, in dem behauptet wurde, dass die Vorräte Irans an angereichertem Uran auf mehr als das 18-fache der im Iran-Abkommen von 2015 vereinbarten Grenze angewachsen seien. Darüber hinaus stellte die UN-Agentur in einem separaten Bericht Fragen zur Herkunft von Uranpartikeln, die an drei nicht deklarierten Orten gefunden wurden. Khatib Zodde sagte, nachdem im März eine Einigung zwischen Teheran und der IAEA erzielt worden sei, habe Iran bei mehreren Treffen mit der Agentur technische Antworten und Dokumente geliefert und schriftliche Antworten auf die von der IAEA gestellten Fragen gegeben. Der oben erwähnte Bericht, fügte Khatib Zodde hinzu, ist jener, den IAEA-Direktor Rafael Grossi hastig vor dem dritten Besuch in Teheran angekündigt hat, und äußerte Bedenken, dass der von den Zionisten und einigen anderen Parteien ausgeübte Druck dazu geführt habe, dass der Bericht von seinem normalen technischen Weg zu einem politischen Weg abgewichen sei. Er forderte die IAEA weiter auf, den Weg, den wir bisher mit Schwierigkeiten zurückgelegt haben, nicht zu zerstören. In einer separaten Mitteilung über das Schicksal von zwei griechischen Öltankern, die im Persischen Golf beschlagnahmt wurden, riet er der griechischen Regierung, die Angelegenheit weiter zu verfolgen, indem sie rechtliche Schritte einleitet und einen Anwalt einholt, anstatt einen Wirbel zu machen. Die iranischen Revolutionsgarden beschlagnahmten am Freitag zwei griechische Öltanker am Persischen Golf wegen Verstößen. Dies kam Tage, nachdem ein iranischer Öltanker von Griechenland beschlagnahmt worden war, gefolgt von der Übergabe des Öls an die USA. Nachdem der iranische Öltanker illegal beschlagnahmt worden war, versuchten wir, die Diplomatie zu aktivieren, sagte er und fügte hinzu, dass der iranische Außenminister seinen griechischen Amtskollegen kontaktierte, aber die griechische Regierung zeigte, dass Befehle von Dritten für sie wichtiger waren. Iran wird Anteile an drei lateinamerikanischen Raffinerien besitzen. Einem in den iranischen Medien veröffentlichten Bericht zufolge wird das Ölministerium des Landes im Rahmen der Bemühungen zur Diversifizierung und Steigerung der iranischen Rohölexporte trotz amerikanischer Sanktionen gegen die Industrie Anteile an drei Raffinerien in der Region Lateinamerika besitzen. Einem Samstagsbericht der halboffiziellen iranischen Nachrichtenagentur Fars zufolge hatte Ölminister Javad Oji während seiner jüngsten Besuche in den beiden Ländern wichtige Energieverträge mit den Behörden in Venezuela und Nicaragua unterzeichnet. Der Bericht besagt, dass mit den venezuelanischen Energiebehörden unterzeichnete Vereinbarungen vorsehen, dass Iran seine schweren Rohölqualitäten an zwei Raffinerien in Venezuela liefert, zusätzlich zur Bereitstellung von Ausrüstung und technischen Dienstleistungen für die Raffinerien als Gegenleistung für den Besitz von Anteilen an den Anlagen. Iran hat seine Energiebeziehungen zu Venezuela in den letzten Jahren ausgebaut, während die beiden Länder nach Wegen suchten, die amerikanischen Sanktionen gegen ihre Ölindustrie zu umgehen. Iran hat Venezuela zusätzlich zu Lieferungen von Teilen, die zur Reparatur und Aktualisierung des venezuelanischen Raffinerienetzwerks benötigt werden, wichtige Treibstoff- und Rohöllieferungen geliefert. Der FAS-Bericht besagt, dass Iran im Gegenzug für den Besitz von Anteilen an der Anlage auch mit Venezuela bei Bauarbeiten an einer unvollendeten Raffinerie in Nicaragua zusammenarbeiten wird. USA geben Plan zur Eröffnung eines Konsulats für Palästinenser in Al-Quds auf. Ein neuer Bericht hat enthüllt, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden ihren Plan aufgegeben hat, ein speziell für palästinensische Angelegenheiten bestimmtes Konsulat in der besetzten Stadt Al-Quds wieder zu eröffnen. In einem am Montag veröffentlichten Bericht sagte die in Al-Quds ansässige hebräische Zeitung Israel Today, die Biden-Regierung habe die Einrichtung eines US-Konsulats in der Heiligen Stadt aufgegeben, berichtete das palästinensische Informationszentrum. Der Bericht stellte ferner fest, dass die Vereinigten Staaten beabsichtigen, den Posten des stellvertretenden Außenministers für Angelegenheiten Palästinas und des israelischen Regimes Hadi Amr zum Sondergesandten für Palästinenser aufzuwerten. Zuvor hatte das israelische Regime seine Ablehnung des US-Plans zur Wiedereröffnung eines Konsulats für Palästinenser im besetzten Al-Quds zum Ausdruck gebracht und gesagt, dass dieser Schritt seine Souveränität über die umkämpfte Stadt in Frage stellen würde. Die Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump signalisierte Unterstützung für den Anspruch des zionistischen Regimes auf Al-Quds als seine Hauptstadt, indem sie die amerikanische Botschaft von Tel Aviv dorthin verlegte. Sie schloss auch das US-Konsulat in Al-Quds, das de facto als Botschaft für die Palästinenser gedient hatte. Biden hatte versprochen, die Beziehungen zu den Palästinensern wiederherzustellen und das Al-Quds-Konsulat wieder zu eröffnen. Sein Versprechen konnte er jedoch nicht erfüllen. Israel erhebt Anspruch auf das gesamte Al-Quds, aber die internationale Gemeinschaft betrachtet den Ostsektor der Stadt als besetztes Gebiet. Press-TV-Korrespondent: Ukraine-Beschuss tötet 6 Zivilisten und verletzt 14 im Zentrum von Donetsk. 6 Zivilisten wurden getötet und 14 weitere verletzt, als die ukrainischen Streitkräfte weiterhin die zentrale Region Donetsk im Osten des Landes beschossen, sagte der Korrespondent von Press-TV. Johnny Miller gab dies am Montag in einem Live-Bericht für Press-TV aus dem Zentrum von Donetsk, der Hauptstadt der Volksrepublik Donbass, bekannt. Miller hält sich derzeit in dieser Region auf, um über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu berichten. Miller sagte, die ukrainischen Streitkräfte hätten früh am Tag zivile Einrichtungen im Donetsk angegriffen, darunter Schulen und Wohngebäude, und hätten 6 Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Der Beschuss ziviler Gebiete von Donetsk durch das ukrainische Militär ist hier nichts Neues, sagte Miller und betonte, dass von den USA gelieferte Artillerie bei den Angriffen eingesetzt worden sei. Es ist ein tägliches Ereignis, Zivilisten werden fast jeden Tag getötet. Die Schulleiterin einer der Schulen, Olga Rachinskaya, sagte den Medien, dass viele der Lehrer von Granatsplittern zerfetzt wurden. Sie sagte, unter den Todesopfern seien 2 ältere Arbeiter gewesen. Das ist nur eine ganz normale Schule. Hier gibt es nichts Militärisches, nichts, sagte Rachinskaya. Der Bürgermeister von Donetsk spekulierte, dass die ukrainischen Truppen bei dem Angriff auf die Stadt am Montag von den USA gelieferte 155mm Haubitzen eingesetzt haben könnten. Russland startete Ende Februar eine Militäroperation in der Ukraine, nachdem Kiew die Bestimmungen des Minsker Abkommens nicht umgesetzt und Moskau die abtrünnigen Regionen Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt hatte. Damals sagte der russische Präsident Wladimir Putin, eines der Ziele seiner besonderen militärischen Operation sei die Entnazifizierung der Ukraine. China verurteilt erneut Verstöße der USA gegen internationales Recht. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums verurteilte Washingtons wiederholte Verstöße gegen internationales Recht und kritisierte die Äußerungen des US-Außenministers, der Peking als eine Herausforderung für die Weltordnung bezeichnet hatte. Vor 2 Tagen hatte US-Außenminister Antony Blinken China als ernsthafteste Herausforderung für die internationale Ordnung bezeichnet und forderte eine Konfrontation mit der Politik Pekings. Laut Russia Today sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Zhao Lijian als Antwort auf die Äußerungen des US-Außenministers: Blinken nennt China eine Herausforderung für das internationale Recht, während die Vereinigten Staaten selbst die größte Herausforderung für die Weltordnung sind. Lijian fügte hinzu: Die USA verstoßen bei jeder Gelegenheit gegen internationales Recht, während sie anderen dies vorwerfen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums stellte weiter fest, dass die USA seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs versucht hätten, mehr als 50 Regierungen zu stürzen. Er fügte hinzu, seit 2001 haben sie mehr als 8 Millionen Menschen bei verschiedenen Militäroperationen auf der ganzen Welt getötet und mehr als 20 Millionen Menschen in Ländern wie Afghanistan, Irak und Syrien vertrieben. Die Vereinigten Staaten sind der größte Zerstörer der internationalen Ordnung und fühlen sich nur amerikanischen und US-zentrierten Interessen verpflichtet, hob Zhao weiter hervor und ergänzte, dass Washingtons Begierde nach der Verletzung internationaler Rechts alltäglich geworden sei. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 26 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 20 Grad, Mashhad 20 Grad, Isfahan 24 Grad, Shiraz 25 Grad und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Seit der US-Sondergesandte Robert Malley gestern vor dem Außenausschuss des US-Senats ausgesagt hat, weiß die ganze Welt, dass die USA die Wiederbelebung des Atomabkommens an ihrer imperialistischen Wut gegen Iran scheitern lassen wollen. Sie beharren auf der Trump-Entscheidung, die iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, warnt in unserem Gespräch vor der Gewaltbereitschaft Washingtons. Heute höre Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Sprechen seit langem von Plan B. Was etwa bedeutet, Plan A wäre dann diese Einigung. Aber was bedeutet hier so dieser Plan B? Was will man da davon?
Man will jetzt ja im Prinzip schauen, ob der Iran, sagen wir mal, bereit wäre, auf diese Forderung zu verzichten und wie es dann weitergeht. Das ist, oder jedenfalls teilweise zu verzichten. Und da ist der Plan B, heißt es sozusagen, dass der Iran jetzt den USA, wie soll man sagen, Angebote vorlegen müsste, die also die Rücknahme dieser Terrorerklärung für die iranischen Revolutionsgarden für die Amerikaner annehmbar machen würden. So, und das hat der Iran bisher nicht getan. Das lässt er als Möglichkeit offen, dass das passiert. Und natürlich ist eben die Frage so, dass natürlich der Iran ohne dieses Herunternehmen des iranischen Revolutionskorps von der Terrorliste auch nicht bereit ist, das Atomabkommen abzuschließen. Und da steckt es nun. Also entweder sagen die Amerikaner, ihr lasst diese Forderung nach der Streichung von der Terrorliste ganz fallen, oder aber ihr gebt uns solche Argumente an die Hand, die uns sagen, das ist unbedenklich, das da runterzunehmen. Und hier bin ich im Prinzip der Ansicht, dass man das natürlich genau prüfen muss. Aber es sieht verdächtig so aus, als ob man den Iran in eine Lage bringt, Vorschläge zu machen, die ihn wehrlos machen. Und eine solche, wie soll man sagen, Forderung ist unsittlich. Man kann von keinem Staat der Welt verlangen, dass er sich wehrlos macht. Also eine Erklärung, die tatsächlich, wie soll man sagen, die USA zufriedenstellen könnte, können wir hier, Sie und ich, heute nicht abschließend beurteilen. Aber es müssten ja die USA auf den Punkt kommen, dass der Iran sich verteidigen darf, wenn er angegriffen wird. Und er wird ständig angegriffen. Und es gibt ein hohes Konto sozusagen, das Israel da angerichtet hat mit seinen ständigen Angriffen gegen iranische Ziele in Syrien vor allen Dingen, aber eben auch im Iran. Und immer wieder kommen hochrangige Menschen ums Leben dabei. Und da muss etwas gemacht werden dürfen. Und das ist, glaube ich, das Thema, das die Amerikaner am wenigsten anpacken wollen. Also beide amerikanische Pläne sehen im Moment so aus, dass ich sagen kann, wie Robert Malley auch, die Aussichten, dass die Amerikaner etwas einsehen, die sind bestenfalls schwach. Ich glaube, man muss einfach noch ein bisschen abwarten und der Iran muss einfach sein privates und friedliches Atomprogramm fortsetzen, solange bis die Amerikaner sehen, okay, es ist vielleicht doch besser, wir reden mal. Das wird noch etwas dauern. Ich bin gespannt, wie das ausgeht und ich hoffe, eine Option gibt es in den USA nicht. Die lautet nämlich, ach, in einem großen Weltkrieg wird der Iran gleich mit sozusagen bombardiert und dann brauchen wir nicht mehr zu reden. Denn das ist ja ein Szenario, das durchaus nicht ausgeschlossen ist. Wir hören zwar aus dem Westen dazu nichts, aber Russland warnt und warnt, dass wenn es einen Krieg gibt, dass das ein Weltkrieg werden könnte. Und ich kann nur sagen, Russland hat völlig recht und ich verlasse mich bei den Warnungen durchaus mehr auf die Russen, die nämlich die Leidtragenden der ganzen Außenpolitik in den letzten Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg sind und im Prinzip der westlichen Außenpolitik und die im Prinzip sehr viel offener in den Weltmarkt der Informationen gegangen sind mit den Bedrohungen für den Frieden, die sie sehen. Diese Ansichten habe ich immer für sehr korrekt und sehr offen, auch sehr ehrlich gehalten. Und sie sind absolut faktenbasiert und tatsächlich zeigen sie ja auch die Realität. Die Amerikaner, die NATO sind so viel stärker als Russland, dass es vollkommen wahnsinnig ist, an russischer Seite nicht zu warnen, wohin das alles führen kann. Denn ausgerechnet bei den Interkontinentalraketen und Atomwaffen, da hat Russland ein einigermaßenes Gleichgewicht. Das heißt, wenn die Endrechnung kommt, und es wird auf die berühmten roten Knöpfe gedrückt, dann, wie soll man sagen, wird die Zerstörung im Westen tödlich sein. Tödlich, kann ich nur sagen. Es gibt da nicht mehr viel Diskussion, ob da noch was übrig bleibt und wie viel das ist. Das wird ganz furchtbar werden. Und meine Befürchtung ist, dass Washington das sogar in Kauf nehmen möchte. So sehe ich jedenfalls die Aktionen. Und dann wäre der Iran ein Teil dieser hässlichen Washingtoner Rechnung. Ich hoffe, dass sieht man in Washington und wird diesen Weg für nicht gangbar halten. Aber ich bin da keineswegs sicher.
Herr Hossel, in seinen Ausführungen räumte Mali ein, dass der Deal bis zum 8. Mai 2018, also bis zum US-Ausstieg, funktioniert hat. Mit anderen Worten macht Mali den früheren US-Präsidenten Donald Trump für gegenwärtige Situation verantwortlich. Wenn dem so ist, was ist die Konsequenz? Es muss doch so eine Konsequenz geben, oder?
Ja, das ist sehr interessant und er schildert das ja auch, was eben die Konsequenz wäre. Und das ist typisch amerikanisch, ja. Wir sehen die Welt. Und oh Wunder, jemand sieht das anders. Das ist natürlich etwas negativ. Dann müssen wir wohl den anderen überzeugen, dass er die Welt so sieht wie wir. Das ist die amerikanische Politik. So formulieren die übrigens auch ihre Militärdoktrinen. Da steht auch drin, dass man ja einen Krieg führt, um den Gegner, die amerikanische Perspektive, die amerikanische Sicht näher zu bringen. Und es wird eben so lange Krieg geführt, bis das ganz nah dran ist bei dem. Man kann das auch ins Deutsche übersetzen. Die Amerikaner sind der Ansicht, weil sie die stärksten, schönsten und besten sind, die ganze Welt müsste ihnen gehorchen. Und sie führen auch so lange Krieg, bis die anderen gehorchen. Das ist der Hintergrund dieser ganzen Aktionen. Und so geht auch Robert Malley vor. Das ist sehr interessant. Ich denke, der hat zu Hause mächtig Krach mit seinem Papa. Der ist nämlich wesentlich schlauer gewesen als sein Sohn und hat die amerikanische Außenpolitik in Bausch und Bogen kritisiert. Und das führte dazu, dass es einen mörderischen Krach gab, als Joe Biden antrat und sagte, sein Iran-Beauftragter sei der Sohn von diesem Herrn Malley, der die US-Außenpolitik in Bausch und Bogen herunterkritisiert hat. Mit Recht, kann man nur sagen. So, und das ist ein guter Amerikaner für mich, einer, der patriotisch denkt und der was Gutes für sein Land möchte. Und deswegen hat dieser Papa Malley die US-Außenpolitik kritisiert und sein Sohn in diesem Job möchte offenbar seinen Job behalten und deswegen sagt er Sachen, von denen ich ziemlich überzeugt bin, dass die eigentlich gegen die innersten Überzeugungen von Robert Malley sind. Seine Aussage vor dem Senatsausschuss war so, dass er sich garantiert überlegt hat, ob er zurücktreten soll. Und dann hat er gesagt, nein, ich bleibe lieber, denn nach mir wird es schlimmer. Das sagen ja sehr viele Leute und dann bleiben sie alle. Und an dieser Stelle hat er eben auch klar gesagt, die Konsequenz von Donald Trump ist, dass wir als Joe Biden-Administration sagen, wir haben ein hohes Interesse daran, so hat er das formuliert, das ist im Interesse, ein Sicherheitsinteresse der Vereinigten Staaten, dass da Bemühungen unternommen werden zur Wiederherstellung dieses Vertrages. So steht das. Und ich beziehe mich hier auf die deutsche Übersetzung, die werde ich dann nachher auch verlinken, wenn ich das veröffentliche. Diese Übersetzung, die hier sehr verdienstvoll auf Ihrer Seite von Pars Today gemacht worden ist, auch diese Zusammenfassung, das ist ziemlich gut. Damit kann man viel anfangen. Das ist guter Journalismus. Und damit kann man eben klar sagen, ergibt diese eine Option, das heißt, der Iran gehorcht. Er gehorcht im erweiterten Umfang noch über das Maß von 2015, als JCPOA in Kraft trat, hinaus. Und gehorcht jetzt auch dem Ansinnen von Donald Trump, dass man also im Prinzip der iranischen Revolutionsgarde sämtliche Zähne zieht. Und das ist eine klare Sache, die das Atomabkommen jetzt belastet. Es ist ein Witz natürlich, wenn Robert Malley sagt, außerhalb des Atomabkommens dürfe es keine Bedingungen geben. Also man solle da zum eigentlichen Kern des Atomabkommens sich bereit finden, übereinzustimmen, aber nicht außerhalb. Kompletter Witz. Denn mein Eindruck war von den Verhandlungen von der Obama-Administration mit dem Iran über das erste Atomabkommen, das Donald Trump dann gebrochen hat, dass man über irrsinnig viele Sachen gesprochen hat, die überhaupt nichts mit dem Atomabkommen zu tun hat. Man hat im Grunde seine ganze Politik aneinander angeglichen und das und miteinander diskutiert und ist dazu Einigungen gekommen, die nirgendwo aufgeschrieben worden sind, sondern die man so einfach miteinander unternommen hat. Und dann war sozusagen das Atomabkommen die Spitze des Eisbergs. So habe ich das immer gesehen. Habe ich auch gesagt, glaube ich, in unseren Interviews. Und dann kommt der Moment, wo jetzt also die jetzige Regierung hingeht und will also den ganzen Eisberg praktisch leugnen, sieht nur die Spitze und da ist dann eben drin, dass die iranischen Revolutionsgarden. So ist jetzt die neue amerikanische Sicht und die wird nicht funktionieren. Entweder gibt es eine Vertrauensbasis zwischen den beiden Staaten und die muss enthalten, dass der Iran sich bei Angriffen verteidigen darf, oder es gibt die Basis nicht. Und das allerdings stellt die Vertragsfähigkeit und die außenpolitische Fähigkeit der USA, die ja im, wie soll man sagen, Vergleich mit Russland und China immer schwächer werden, wir wären ja nicht stärker, der Sicherheitsabstand vergrößert sich nicht, sozusagen, wenn man das zynisch formulieren will, ist ja kein Sicherheitsabstand, sondern ein Abstand zur Erhaltung der Unterdrückungsfähigkeit gegen den Rest der Welt. Und wenn die Amerikaner in dieser Form künftig weiter diskutieren wollen, auch mit anderen Staaten, ich bin mir ganz sicher, dass das weltweit interessiert zur Kenntnis genommen wird, diese Debatte, dann werden die als vertragsunfähig angesehen. Und komischerweise ist es genau das, was Putin gerade über die USA gesagt hat, dass man mit denen keine Verträge machen kann. Lavrov ist der gleiche Ansicht, das ist der erfahrenste Außenminister der Welt und einer der besten ist es, dass eben Verträge mit den USA nicht gehen und der Iran ist ja auch genau von dieser Vertragsunsicherheit im Kontakt mit Washington voll betroffen. Das ist die Situation jetzt. Es gibt einen Plan A, es gibt einen Plan B. Wir haben beide erklärt und beide funktionieren gar nicht, weil die Basis fehlt. Die Basis ist, dass beide Seiten an beiden Seiten des Tisches anerkennen, dass die andere Seite ein Sicherheitsinteresse hat. Wenn diese Anerkennung einseitig ist, wird es kein Abkommen geben.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von der geehrten Masuma, Friede sei mit ihr. Bleiben Sie dran!
Die kleine Karawane wurde freudig in Rom begrüßt. Mit ihr war ein geehrter Gast aus der Familie des Propheten eingetroffen, eine Tochter Imam Musa Qasims alaihi salam, die geehrte Masume. Ihre Anwesenheit erinnerte alle an ihren Vater und an ihren Bruder Imam Reza. Die ganze Stadt war in Freude versetzt, denn sie ehrten den Propheten und seine Familie und wussten, dass diese den Weg zu Wohl und Glück weisen und Segen bringen. Sie schätzten die edlen Nachkommen des Propheten als kostbares Kapital für die islamische Glaubengemeinschaft. Sie wussten, dass überall, wo Spuren dieser geehrten Menschen anzutreffen sind, auch göttliche Huld erreichbar ist. Der Prophet Gottes Hazrat Muhammad Salawatullah alai hat gesagt, dass die Liebe zu seiner Familie zur Ehre und Seligkeit führt. In diesen Tagen schmücken viele Lichtergirlanden die Stadt Rom. Tausende von Pilgern haben sich an der Ruhestätte von Forte Memassume versammelt. Ihre Pilgerstätte liegt mitten in Rom. Rom ist heute das größte Zentrum für Religionswissenschaften auf der Welt und Studenten aus vielen Ländern erwerben hier ihr Islamwissen. Wir gratulieren allen zum Jahrestag der Geburt der geehrten Masume, gegrüßt sei sie. Im Islam wird ein Mensch durch seinen Glauben, sein Wissen und seine Erkenntnis zu einer Persönlichkeit. Je mehr er in diesen Bereichen Fortschritte erzielt, desto vollkommener wird er. Im Koran lesen wir im Vers 11 der Sure 58, dass Gott diejenigen, die glauben und denen das Wissen gegeben worden ist, hoch aufsteigen lässt. Andere Ansprüche auf Überlegenheit lehnt der Koran ab. Die Gottesfürchtigsten sind die edelsten Menschen. Wer gottesfürchtig denkt und handelt, besitzt das beste Mittel zur Erreichung von Vollkommenheit. Die geehrte Masume war ein solcher Mensch. Sie war für ihren Glauben und ihr Wissen bekannt. An ihrem Beispiel wird deutlich, welch einen hohen Platz die Frau in der islamischen Geschichte und Kultur einnimmt. Im Koran werden großartige Frauen wie Maria, Mutter Jesu und Osie, gläubige Frau des Pharaos, genannt. Die Stufe der Menschenwürde, die sie erreichten, ist so hoch, dass Gott sie im Koran als Vorbilder für Männer und Frauen vorstellt. Wie die islamischen Gelehrten und Historiker bestätigen, nahm Fatima Memassume unter den Töchtern Imam Qasim alaihi salams einen besonderen Platz ein. In Abwesenheit ihres Vaters vermochte sie, die Fragen der Gläubigen zu beantworten und ihnen über Zweifel hinwegzuhelfen, wie folgende Begebenheit zeigt. Einmal war eine Gruppe von Schiiten nach Medina gekommen, um Imam Qasim über einige Dinge zu befragen. Der Imam Qasim befand sich gerade auf Reisen, daher überreichten sie seine Tochter Masume, die noch sehr jung war, die Fragen. Am nächsten Tag suchten sie wieder das Haus Imam Qasims auf, aber der Imam war noch nicht von seiner Reise zurückgekehrt. So forderten die Reisenden das Blatt mit ihren Fragen zurück. Sie wollten sie später dem Imam vorlegen, aber Masume hatte bereits alle ihre Fragen vollständig schriftlich beantwortet. Dies versetzte die anderen in Erstaunen. Als Imam Qasim von seiner Reise zurückgekehrt war, las er die Antworten, die seine Tochter gegeben hatte, und sah, dass sie richtig und vollständig waren. Seine Freude war groß.
Fatime Masume gab auch Überlieferungen des Propheten an die Menschen weiter. Sie wusste viele Ahadith und die meisten, die sie zitierte, waren feste Überlieferungen, die das Imamat und Velayat unterstützten. In diesen Überlieferungen wird unterstrichen, dass der Prophet Gottes die Imame bestimmt hat und dass sie seine würdigen Nachfolger sind. Fatime Masume ist am 1. Sirade 173 Jahre nach der Hijra, ca. 790 nach Christus, in Medina auf der arabischen Halbinsel zur Welt gekommen. Ihr Vater war, wie wir schon sagten, Imam Musa Qasim und ihre Mutter Najme Khatun. Masume war schon als Kind Zeuge, wie die Feinde der Prophetenfamilie diese und ihre Anhänger unter Druck setzten. In den Jahren, in denen Imam Musa Qasim von den Abbasidenherrschern eingekerkert worden war, betreute sie ihr Bruder Imam Reza und sie gelangte dank seiner Hilfe zu großen menschlichen Eigenschaften und auf hohe Stufen des Wissens und der Mystik. Liebe zwischen den Geschwistern Imam Reza und Masume war groß, aber als der Abbasiden-Kalif Mamun Imam Reza zwang, Medina zu verlassen und nach Marw im iranischen Khorasan auszuwandern, wurden sie voneinander getrennt. Beide litten unter dieser Trennung. Masume hatte ihren lieben Bruder und Lehrer nicht mehr zur Seite und Imam Reza fehlte in der neuen Bleibe weit entfernt von der Heimat die Schwester. Von Marw aus schrieb Imam Reza einen Brief an seine Schwester in Medina. Masume entschloss sich, ihn in Marw aufzusuchen und sie machte sich auf den weiten Weg nach dorthin. Ihre Freude auf das Wiedersehen mit dem Bruder war groß. Aber es sollte nie so weit kommen, denn als sie unterwegs in Rom angelangte, wurde sie krank und verstarb bald darauf. Fatime Masume erhielt neben Masume noch mehrere andere Beinamen wie Karime Ahle Beit, die Freigebige der Prophetenfamilie, Muhaddese, die Hadithologin, Tahere, die Reine und Hamide, die Gepriesene, die alle eine ihrer edlen Eigenschaften bezeichnen. Masume besaß Gottesfurcht und Edelmut und Wissen. An einer Stelle im Pilgergebet zur Audienz Masumes heißt es: Friede sei mit dir, du reine und gepriesene, rechtschaffene, rechtgeleitete, gottesfürchtige und mit guten Eigenschaften geschmückte. Wegen ihrer geläuterten Seele hat Imam Reza seiner Schwester den Beinamen Masume, die Reine, genannt. Er hat gesagt: Wer zu Masume in Rom pilgert, der ist zu mir gepilgert. Schon sein Vorfahre Imam Sadr hat vorausgesagt: Eine edle Frau aus meinem Geschlecht namens Fatime binte Musa wird in der Stadt Rom die Welt verlassen. Durch ihre Fürbitte können unsere Anhänger ins Paradies gelangen. Damit beenden wir diesen Sonderbeitrag und gratulieren noch erneut zum Jahrestag der Geburt dieser edlen Muslima.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel NATO – ein Misserfolg. Weiterhin guten Empfang. Die NATO oder das Nordatlantikpakt wurde 1949 gegründet, um die politische und militärische Unterstützung zwischen den Vereinigten Staaten und einiger europäischer Nationen zu organisieren, um die Sowjetunion abzuschrecken und gegebenenfalls zu besiegen. Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 und dem Zusammenbruch der Sowjetunion verwandelte sich die NATO allmählich in ein Instrument, mit dem die Kapitalistenklasse Nordamerikas und Europas versucht, dem Rest der Welt ihren politischen Willen aufzuzwingen, meist über militärische Operationen.
I've come here Anthony Blinken, US-Außenminister. Ich bin hierher gekommen, um das unerschütterliche Bekenntnis der Vereinigten Staaten zu diesem Bündnis NATO zum Ausdruck zu bringen, das seit mehr als 70 Jahren der Grundstein für Frieden, Wohlstand und Stabilität für die transatlantische Gemeinschaft ist. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Organisation im Namen von Demokratie und Frieden Kriege gegen verschiedene Länder geführt, die meisten von ihnen sowohl illegal als auch erfolglos. Sergei Lavrov, Russlands Außenminister. Libyen wurde 2011 von der NATO bombardiert und wegen dieses Abenteuers und der von ihr begangenen Verbrechen leidet das libysche Volk immer noch unter den Auswirkungen. Libyen und die dortige NATO-Intervention 2011 sind gleichbedeutend mit Scheitern und Desaster geworden. Die Intervention hat keinerlei stabile Demokratie hervorgebracht. Stattdessen führte es zu völligem Chaos, Gewalt, Instabilität und Bürgerkrieg.
I cannot be sure there have been no civilian casualties. What I can be sure of.
General Carter Hamm, Ex-Kommandant US-Afrika-Kommando. Ich kann nicht sicher sagen, dass es keine zivilen Opfer gegeben hat. Worüber ich sicher bin, ist, dass wir bei unserer Zielauswahl sehr, sehr präzise und differenziert sind. Bei der Durchführung dieses Einsatzes gab es mehr Fälle, als ich mir denken kann, in denen unsere Piloten die richtige Entscheidung getroffen haben, ein legitimes militärisches Ziel nicht anzugreifen, aus Sorge um die zivilen Opfer, die dieser Angriff verursacht hätte. Es hat eine sehr, sehr hohe Priorität und ich kann die Präzision, mit der wir diese Angriffe durchführen, nicht genug betonen. Während die politischen Eliten im Westen die Intervention in Libyen schnell als Erfolg feierten, forderte der NATO-Einsatz viele zivile Todesopfer und zerstörte die Infrastruktur des Landes. Darüber hinaus setzte die folgende Instabilität eine Reihe von Milizen und Terrorgruppen frei, die die gesamte Region in Gefahr brachten. Ghazla Ali Onis, Bewohnerin von Tahuna. Ich habe 8 Söhne, ich habe 4 verloren und die Familie Kani hat 7 meiner Brüder in einer Nacht getötet. Ich weiß nicht, warum sie getötet haben. Was Libyen anbelangt, so hat die NATO noch in einem anderen Sinne versagt. Die Spannungen zwischen der Türkei und Frankreich als 2 NATO-Mitgliedstaaten wegen der Unterstützung verschiedener Seiten in Libyen sind ein klares Beispiel.
In Libya, we are supporting the legitimate government and the French government is
Ibrahim Kalin, Sprecher des türkischen Präsidenten. In Libyen unterstützen wir die legitime Regierung und die französische Regierung unterstützt einen illegitimen Kriegsherrn und gefährdet, wie ich schon sagte, die Sicherheit der NATO, die Sicherheit des Mittelmeerraums, die Sicherheit Nordafrikas und die politische Stabilität Libyens. Angesichts all dessen beschuldigen sie immer noch uns und kritisieren immer noch uns. Unterdessen betrachtet Frankreich die Türkei als ein nonkonformistisches Mitglied der NATO.
Nous avons besoin de clarifier la place de la Turquie dans l'OTAN.
Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident. Wir müssen den Platz der Türkei in der NATO klären. Normalerweise ist es zwischen Verbündeten nicht möglich, viele der Dinge zu tun, die die Türkei in den letzten Monaten getan hat. Ich habe es in der NATO verurteilt. Ich habe als Nation gehandelt. Wir haben als Nation gehandelt. Und wir haben viel Arbeit geleistet, um die anderen Europäer davon zu überzeugen, damit Europa eine viel stärkere Stimme hat. Denn es gab viel Selbstgefälligkeit. Das ist, was wir tun können. Ich denke, dass einer der ernstesten Situationen gerade das ist, was in Libyen passiert. Sie haben es gesagt. Trotz der Konferenz in Berlin hat die Türkei ihr Wort nicht gehalten. Sie hat ausländische Kämpfer entsandt. Sie hat ihre Armee entsandt. Ich übe großen Druck auf sie aus, sich zurückzuziehen. Aber Libyen ist nicht das einzige Debakel in der jüngeren Geschichte der NATO. Nach einem einfachen Militärfeldzug im Jahr 2001, der die Taliban von der Macht verdrängte, erwiesen sich die Gewährleistung der Stabilität und der Wiederaufbau der politischen und wirtschaftlichen Grundlage Afghanistans als herausfordernde Aufgaben für die NATO. Obwohl 2 Jahrzehnte lang Zehntausende Soldaten aus NATO-Mitgliedsländern in Afghanistan stationiert waren, übernahmen die Taliban schließlich das Land. Ein weiterer Schlag für das sogenannte größte Militärbündnis der Welt. Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär. Als wir die Entscheidung getroffen haben, kannten wir alle die Risiken. Wir alle wussten, dass es Risiken birgt. Auch das Risiko der Taliban-Rückkehr. Aber niemand hat damit gerechnet, dass dies so schnell passieren würde, die Rückkehr der Taliban. Aber wir wussten auch, dass die Alternative, unsere Militärpräsenz zu beenden, ebenfalls mit Risiken verbunden war. Die europäischen NATO-Mitglieder dachten nicht, dass der Einsatz in Afghanistan ein langer Krieg werden würde. Sie dachten, es wäre eher eine kostengünstige Demonstration der Solidarität und Sympathie mit dem amerikanischen Volk als eine langwierige operative Verpflichtung. Laut einer Einschätzung erklärten europäische Politiker, dass Afghanistan für ihre eigene Sicherheit lebenswichtig sei, behandelten es aber in der Praxis weiterhin als eine amerikanische Verantwortung. Im Kontext eines ins Stocken geratenen Einsatzes war das Ergebnis, dass die öffentliche Unterstützung verdunstete, sowie eine gegenseitige transatlantische Ernüchterung. Trotz einer 2 Jahrzehnte andauernden Besatzung gelang es der NATO nicht, Afghanistan Frieden und Sicherheit zu bringen. Amir Khan Muttaqi, Außenminister von Afghanistan. Trotz der 50 Nationen, einschließlich der Amerikaner und der NATO, mit ihrem Militär und ihrer technologischen Macht, die seit 20 Jahren in Afghanistan präsent sind und viel Geld hineingesteckt wurde, haben sie es immer noch nicht geschafft, Afghanistan Frieden und Sicherheit zu bringen oder die Machtinseln, die es im Land gab, zu beseitigen. Vor einigen Monaten erklärte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, dass die NATO in Afghanistan politisch gescheitert sei. Während die NATO behauptet, Frieden auf der ganzen Welt zu fördern, zeigt der jüngste Fall der Ukraine das Gegenteil. Mit der Provozierung Russlands durch ihren Expansionismus ist die NATO sicherlich mehr als ein unschuldiger Zuschauer in der aktuellen Eskalation zwischen der Ukraine und Russland. Klaus Ernst, deutscher Abgeordneter.
Und natürlich hat Russland auch Sicherheitsinteressen, passiert ist nämlich die Ausweitung der NATO nach Osten. Das war vielleicht nicht so klug, wie die, die das gemacht haben, es dachten. Und deshalb ist natürlich logisch, dass Russland auch das Interesse hat, sein Hoheitsgebiet zu schützen. Das muss berücksichtigt werden.
Die NATO hatte nicht nur bei der Förderung des Friedens versagt, sondern im Gefolge dieses Konflikts fast tatenlos zugesehen. Ein Dolchstoß in den Rücken der Ukrainer.
Oui, on suit l'actualité, évidemment. Mais encore une fois,
Oberst Arno Bouillot, Kommandant BA-116 von Luxeuil-Saint-Sauveur. Wir verfolgen natürlich die Nachrichten, aber noch einmal, um festzuhalten, Frankreich und die NATO befinden sich nicht im Krieg mit Russland. Wir sind wirklich in einer Lage, eine defensive Haltung zu haben, um in erster Linie die NATO-Staaten zu schützen und gleichzeitig zur kollektiven Verteidigung beizutragen. Ende Februar warf der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan der NATO und der Europäischen Union vor, keine entschlossene Haltung gegenüber dem russischen Angriff auf die Ukraine eingenommen zu haben. Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei. Ein entschlossenerer Schritt hätte von der NATO unternommen werden müssen. Wir haben diesbezüglich klare Gespräche mit Herrn Generalsekretär Stoltenberg geführt. Tatsache ist, dass die Reaktion der NATO auf die aktuellen Aktionen Russlands nicht ihre Reaktion während des Kalten Krieges widerspiegelt. Die Untätigkeit hat Kiew dazu veranlasst, seinen Versuch, der NATO beizutreten, zu überdenken.
Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО, ми це розуміємо.
Володимир Зеленський, Präsident der Ukraine. Die Ukraine ist kein Mitglied der NATO. Wir verstehen das. Wir sind einsichtige Menschen. Wir haben jahrelang gehört, dass die Türen offen sind, aber wir haben auch gehört, dass wir nicht beitreten können. Das ist eine Wahrheit und muss anerkannt werden. Ich bin froh, dass unsere Leute dies allmählich verstehen und sich auf sich selbst und unsere Partner verlassen, die uns helfen. Dieses Zögern, sich direkt in den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland einzumischen, kommt nach einer Reihe von Niederlagen, die die NATO in Afghanistan und Libyen erlitten hat. Es scheint, dass die Organisation nicht einmal ihre ursprüngliche Mission erfüllen kann, nämlich den russischen Bären abzuschrecken.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.